Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa. Hallo und herzlich willkommen zu Bücher und der vierten Folge.
Hallo.
Das ist Kevin.
Und das ist Lisa.
Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Schön, dass ihr uns zuhört und oder zuschaut.
Ja. Und wir starten ja mal mit einer Frage. Hast du eine für mich? Ich glaube, ja.
Ja, wir haben ja bei der letzten Folge am Ende kurz drüber gesprochen. In dieser Folge soll es um Familienbeziehungen gehen. Und Lisa, wie stehst du eigentlich zu deiner Familie?
Ja, ich habe mir natürlich im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich die Frage nicht ganz einfach finde. Ich denke, ich habe über die Jahre so gemerkt, mich von dem Gedanken zu lösen, dass man mit allen gut sein muss in der Familie, nur weil sie Familie sind. Und habe mich dann ja von den Menschen distanziert, mit denen ich auch nicht abhängen würde, wenn sie meine Freundinnen wären. Oder die mir halt einfach nicht gut tun. Und dann gibt es einen Teil in der Familie, dem ich sehr nahe stehe und die ich nicht missen möchte. Und bei dir?
Ja, es ist ja spannend, weil Familie kann man nicht so auswählen. Und da ist auch die Frage, wie nah oder wie fern dass man der Familie ist. Also wie sehr mag man die Familie, wenn man in der Nähe der Familie ist? Wie sehr mag man die, wenn man nicht so in der Nähe der Familie ist? Mhm. Und ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht und finde das eine sehr spannende Geschichte, auch mit meiner internationalen Familie, aber dazu können wir später gleich noch ein bisschen sprechen. Grundsätzlich bin ich sehr nah mit meiner Familie, trotz dem, dass wir auf weite Distanz quasi sind. Und ich frage mich manchmal, würde es ähnlich sein, wenn wir nah beieinander wohnen würden?
Ja, verstehe.
Und wie ist das bei dir, Nelio?
Ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen so der nahen Familie und der bisschen entfernteren Familie. Weil ich bei meiner nahen Familie schon räumlich einfach sehr nah bei denen dran bin, weil ich noch zu Hause wohne. Und das klappt aber auch gut. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich will aber auch bald ausziehen und suche da aber jetzt auch eine Wohnung mit meiner jüngeren Schwester. Sie ist 19 und wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Und das ist wirklich so, wie du jetzt gesagt hast, dass ich wirklich auch, wenn sie nicht meine Schwester wäre, sehr gern mit ihr befreundet wäre. Mhm. Und dann gibt es noch so die entferntere Familie und auch mit denen habe ich ein gutes Verhältnis, aber die sehe ich selten, relativ selten.
Neben mir sitzt ein Autor, über den man sehr viel spricht in letzter Zeit. Er ist 22 Jahre alt, kommt aus der Schweiz, studiert Germanistik und Filmwissenschaft in Zürich. Und im September erschien Lazar, sein zweites Buch, bei uns im Rowohlt Verlag. Und vor noch nicht mal einer Woche gab es den Preis für das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung. Ich rede natürlich von Nelio Biedermann. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, unser Thema ist heute Familie. Und ja, ich finde, es ist ein wahnsinnig großes Thema. Ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr philosophisch wird oder so auf so einer soziologischen Ebene sich befindet heute. Man könnte ja auch voll ausschweifen und über Politik reden oder so und sich darüber sehr aufregen. aber mal gucken, ich habe das Gefühl, es wird
ja,
vielleicht auch emotional.
Vielleicht gibt es auch viel gefährliches Halbwissen. wir haben uns überlegt, als wir uns vorbereitet haben, wie hat sich die Bedeutung von Familie verändert? Und das ist gerade vielleicht im Zuge deines Buches ganz spannend, weil du schreibst eine Familiengeschichte, die im auslaufenden 19., frühen 20. Jahrhundert quasi beginnt, also die Geschichte, und bis in die 1950er Jahre dauert. Natürlich auch in einem ganz anderen Umfeld, aber generell hat die Familie da ja schon einen ganz anderen Stellenwert gehabt, als sie heute hat.
Ich glaube, die Familie hat so in den letzten Jahrhunderten, gerade in der westlichen Gesellschaft, enorm an Stellenwert verloren. Und wir kennen gar nicht mehr so, so diese größeren Familienverbunde. Das ist irgendwie, hat sich das so zersetzt und wurde immer individueller. Und mit dieser individuellen Freiheit hat dann eben die Gemeinschaft wahrscheinlich drunter gelitten.
Ja, ich habe sehr viel in der Vorbereitung sehr viel den Vergleich gelesen, dass sich die Familie gewandelt habe von einer wirtschaftlichen Einheit auf eine emotionale Einheit. Davon, dass es früher viel wichtiger war, dass die Familie halt als wirtschaftliche Unit dasteht, weil du quasi der Brotgewinner meistens der Pater Familias hattest und dann quasi die, die mitgezogen wurden. Und das ist jetzt ja nicht mehr ganz so und ist halt jetzt vor allem so eine emotionale Einheit.
Das stimmt, das ist ja eigentlich was Schönes und auch Gutes, dass man so durch diese Freiheit sich doch gewissermaßen für die Familie entscheidet. Natürlich kann man das nicht aussuchen, aber man kann sich bewusst davon distanzieren, was früher ja eigentlich schlicht nicht möglich war.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ist es jetzt eher negativ oder positiv, die Entwicklung?
Wahrscheinlich beides.
Ja, je nachdem, ne? Ja. Also vielleicht wünscht sich eine Person mehr Zusammenhalt in der Familie und die andere mehr Freiheit.
Ja.
Vielleicht ist ja echt so eine ganz persönliche, ein persönliches Gefühl der Familie gegenüber. Ja, und dann ja auch so, wie entwickelt sich die Bedeutung von Familie im Alter, ne? Also Kinder und ältere Menschen sind ja oft einfach sehr abhängig von der Familie.
Stimmt.
Und
ich finde, gerade im Alter merkt man schon, dass es sich auch gerade da sehr verändert hat, dass man früher irgendwie im Familienkreis alt wurde und gepflegt wurde und das ja heute eigentlich ausgelagert wird, weil man keine Zeit, keine Lust, kein Kapital dafür hat und deshalb das abgibt, diese Verantwortung auch.
Ja, oft echt ja einfach so, wenn man einfach keine Zeit hat, ne? Weil man irgendwie Geld anschaffen muss, damit man sich das alles leisten kann, ja. Andererseits kosten ja so Heime ja auch Geld. Es ist irgendwie schwierig, ja.
Ich hätte da noch quasi eine Anschlussfrage an, also das ganz am Anfang. Wenn wir sagen, die Familie hat sich ja gewandelt im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte von diesem wirtschaftlichen auf eher emotional, zumindest gefühlt hat sich die Familie in den letzten 20 Jahren auch nochmal geändert. Also das, was du auch sagst, die Familie ist gar nicht mehr so wichtig, würde ich vielleicht sogar mit unterschreiben, dass ich aber vor 20 Jahren, gut, da war ich ja auch noch jung, aber vor 20 Jahren hätte ich das noch anders gedacht. Und ich habe mich dann gefragt,
was hättest du da gedacht, dass es sich nicht geändert hat?
Nein, dann hätte ich gesagt, vor 20 Jahren hätte ich jetzt gesagt, war die Bedeutung der Familie noch eine andere als heute. Aber vielleicht ist es, das kann auch sehr anekdotisch sein, das kann wirklich nur sehr individuell sein. Aber ich habe mich dann quasi im Zuge dessen gefragt, wie entwickelt sich, weil das wird sich ja stetig weiterentwickeln und wie entwickelt sich die Familie jetzt in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren? Können wir natürlich nicht wissen, aber vielleicht, wenn wir so in die Kristallkugel blicken, was denken wir, was da kommen könnte?
Ich kann mir schon so ein bisschen eine Rückbesinnung vorstellen. Und ich glaube, das sieht man gerade zum Beispiel in Ungarn, wo es Gesetze gibt für den Schutz von Ehe und Familie und man sich so auf diese konservativen Werte zurückbesinnt, was ich auch sehr problematisch finde. Aber ich glaube, es gibt schon diese Sehnsucht auch ein bisschen nach dieser Sicherheit, die man früher hatte, auch in diesen in diesen familiären Kreisen und vielleicht auch ein bisschen eine Abwendung von diesem krassen Individualismus.
Sehr spannend, weil wir haben im September mit Rebecca Endler dazu gesprochen. Und beziehungsweise die Folge kam im Oktober heraus, unsere zweite Folge. Und da ging es um die Ehe unter anderem. Und Rebecca meinte da unter anderem, dass je schlimmer es in der Welt steht quasi, desto wichtiger wird die Ehe, weil man irgendwie so eine Zuflucht hat, so eine
Ja,
Sicherheit. Und vielleicht ist es genau mit der Familie auch
ich
so.
glaube schon. Ich glaube, dass es gerade diese Bewegung jetzt weg gab von der Familie und diese Zersetzung. Das war ja in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und jetzt, wo dieser Aufschwung abflacht und man irgendwie das Gefühl hat, wir sind von Krisen umgeben, beobachtet man das ja in vielen Ländern wieder, diese Rückbesinnung auch in Amerika, wo man wirklich wieder sich nach solchen, ja, altertümlichen oder konservativen Werten sehnt.
Aber Familie muss ja nicht unbedingt konservativ sein, ne?
Ja, es ist ja gerade also man sieht es ja irgendwie mit Trad Vibes oder so, gerade diese traditionellen Rollenbilder, die einfach irgendwie gerade sehr gefeiert werden und konservative rechte Parteien nehmen halt irgendwie überhand. Das passt sehr gut zusammen irgendwie, ne? Also diese Unsicherheit der Menschen greift das dann irgendwie sehr.
Ich glaube ja. Aber was du sagst, natürlich, Familie muss an sich nicht konservativ sein. Es gibt Patchwork-Familien oder andere Familienmodelle, die auch funktionieren, denke ich. Aber glaube, jetzt so im Größeren gesehen wird es eher eine Rückwärtsbewegung geben. In den nächsten Jahren zumindest. Das kann und wird sich hoffentlich auch wieder ändern.
Ja, ich frage mich, also ich habe da so ein ungutes Gefühl irgendwie bei. Ich finde es eher eine positive Entwicklung, dass sich Menschen entscheiden, mit wem sie Familie sein wollen. Ich finde es irgendwie nicht so gute Entwicklung. Was denkt ihr?
Ja, da springen wir ein bisschen, aber das war ja auch diese Frage, ist es die Familie, in die ich reingeboren werde oder die Familie, die ich mir wähle? Da hatten wir ja die Diskussion, Blut ist dicker als Wasser, Blood is thicker than water, das aber ursprünglich von The Blood of the Covenant is thicker than the water of the womb kommt, also genau das Umgekehrte von dem meint, was es heute bedeutet, nämlich dass das Blut gemeinsamer Erfahrungen ist dicker als das Wasser der Gebärmutter. Das heißt, eigentlich sind die Banden, die man mit Menschen also quasi nach Wahl macht, stärker als die von der Familie. Und mittlerweile wird das Sprichwort aber andersrum verwendet. Und das ist vielleicht auch ganz spannender Diskussionsansatz. Kann Familie auch das sein, was wir uns selber bilden?
Auf jeden Fall.
Gibt es Menschen, in die du zu deiner Familie zählst, aber die mit dir nicht verwandt sind? Die irgendwie. Manchmal ist es ja auch so, der Nachbar von nebenan, der einen schon irgendwie, als man Baby war, umhergetragen hat. Und dann, zu dem sagt man Onkel. Und dann wird einem irgendwann mit 10 bewusst so,
Ja,
hä,
das ist
wir
gar
sind
nicht
gar
mehr.
nicht verwandt.
Ja, es gibt auch schon. Es gibt sicher Menschen in meinem Umfeld, die mir so nah sind, dass sie eigentlich zur Familie gehören. Andererseits hatte ich immer das Bewusstsein, dass ich eine sehr gute Familie habe und habe mich da immer wohlgefühlt. Deshalb habe ich auch nicht so das Bedürfnis verspürt, mich da völlig abzugrenzen und mir eine komplett andere Familie noch zuzulegen. Aber es ist sicher beides. Und ich glaube auch für die wirkliche Familie muss man sich entscheiden, damit die Beziehung irgendwas Schönes in sich hat. Ich glaube, es reicht nicht, dass sie einfach Familie sind und man versteht sich aber überhaupt auf gar keiner Ebene, sondern auch da muss man sich, glaube ich, dafür entscheiden.
Also auch Familie, wie andere Beziehungen, braucht auch Familie Arbeit.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann sich auch in der Familie entfremden, wenn man da keine Arbeit reinsteckt. Arbeit klingt immer so negativ, finde ich, aber es hat ja auch was Schönes, wenn man die Beziehung dann pflegt.
Ich beobachte, dass gerade viele so in unserer Generation, also, oder ich weiß nicht, sind wir eine Generation? Wir sind halt über 10 Jahre entfernt, eher nicht so. Aber dass so die Millennials irgendwie das erste Mal irgendwie in Therapie gehen, in der Familie, sehr viel Familiengeschichte so aufarbeiten und dann oft sich die Familien trennen, irgendwie, wenn man sich dann halt von dieser Familie trennt, weil so viele Konflikte sind. Und wenn dann die Eltern, die Großeltern da das nie angegangen sind, dass es dann super schwer ist, es irgendwie zu lockern. Und dann nochmal zurück, wie entwickelt sich vielleicht in Zukunft Familie? Vielleicht wird es ja nicht nur aus dieser Unsicherheit auf der Welt enger wieder in den Familien, sondern auch, weil Eltern sich viel bewusster für Kinder entscheiden und irgendwie sich Gedanken machen um Erziehung und auch an sich ja auch arbeiten, ne? Also ihre Kindheit aufarbeiten, ihre ganzen psychischen Sachen irgendwie geregelt kriegen, anders als andere Generationen. Und das wiederum fände ich sehr positiv.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, man sucht sich seine Familie nicht aus, hattest du ja auch gerade gesagt, Kevin. Ich finde das irgendwie einen ganz schlimmen Satz.
Ich habe es aber als Frage formuliert.
Ja, nee, aber genau, es gibt ja einfach diesen Satz, der vor allem dann kommt, wenn es irgendwie zu so Reibereien kommt innerhalb der Familie. Dann, also in mir wächst ein ganz großer Widerstand. Ich wollte dann am liebsten mal sagen, so Lüge.
Ja, ich finde, es hat auch irgendwie was zu Einfaches dann, weil Freundschaften sucht man sich aus und trotzdem gibt es Konflikte und trotzdem versucht man die zu lösen. Und auch wenn man sich die Familie nicht aussucht, ist man da trotzdem mit denen verbunden und muss ein Stück weit, glaube ich, schon mit denen auskommen. Ich finde, es ist auch keine Lösung oder in den meisten Fällen keine Lösung, sich da komplett im loszulösen. Weil ich glaube schon, dass es so ein, ja, irgendwie so ein Hafen auch sein kann, in dem man dann ja gerade im Alter zum Beispiel wieder zurückkehrt. Das beobachtet man ja oft, dass es dann wieder so eine, auch da dann plötzlich so eine Sehnsucht nach Familie gibt, die man vielleicht das ganze Leben lang nicht hatte, aber dann im Alter merkt man, ist man plötzlich auf sich allein gestellt, weil die Familie, die man sich aussucht, vielleicht auch verloren geht und man sich dann wieder auch zurückbesinnt auf die richtige biologische Familie.
Ja, und Beziehungen wachsen ja oft an Konflikten, weil wenn alles so im ruhigen Wasser vor sich hin plätschert, dann wächst ja eine Beziehung nicht so richtig. Die so richtig wachsen tut man ja an den Konflikten. Und in der Familie ist wahrscheinlich einfach das Konfliktpotenzial noch ein bisschen größer, weil man halt 24/7 um diese Leute rum ist, ein Teil seines Lebens zumindest. Und vielleicht macht das dann auch noch ein bisschen was aus.
Andererseits streitet man sich ja auch im Erwachsenenalter mit seiner Familie, obwohl man schon seit Jahren nicht mehr mit denen zusammen wohnt.
Ja, da hat man halt schon Übung.
Ja, Übung und man hat schon sehr viel wahrscheinlich Konflikte hinter sich, die schon, die vielleicht auch nie verarbeitet wurden. Ich glaube, das wird schon da so angelegt in den ersten 20 Jahren, die man gezwungenermaßen mit denen verbringen muss.
Ja, viel Gepäck, genau.
Ja, irgendwie schon. Wenn man vielleicht die ersten 20 Jahre seines Lebens mit den gleichen drei Freunden 24/7 verbringen würde, quasi, dann wäre das vielleicht auch so. Und natürlich ist es auch eine seltsame, oder nicht seltsam, aber es ist eine andere Hierarchie, wie man das jetzt in Freundschaften hat. Es gibt natürlich dieses, ja, irgendwie Machtverhältnis, es gibt ein Gefälle, ja.
Je nach
es gibt Ort. Trotzdem die Eltern, die den Erziehungsauftrag haben und
ja. Und ich glaube, viele denken auch so, Familie darf alles und können schlechter Grenzen setzen. Ja, auch so, warum macht man da so einen Unterschied zwischen FreundInnen und irgendwie der Tante, die einem schon wieder sagt, dass man zugenommen hätte oder sowas, ne?
Ja.
Bei der Familie setzt man eher nicht seine Grenzen als bei FreundInnen. Und dann gibt es an Weihnachten halt so diese klassischen Unterhaltungen über, du hast zugenommen oder wann kriegst du Kinder oder wann findest du denn jetzt mal Partner, Partnerin? Und das sind, also genau, ich glaube, es werden die ganze Zeit ja auch so Grenzen überschritten und dann gibt es diese Sätze, Familie darf alles und Blut ist dicker als Wasser und dann schubt man das halt eher alles runter. Was wären so, gibt es so Sachen, bei denen du sagen würdest, wenn das jemand machen würde in der Familie, dann würdest du aber sagen so, halt, stopp, das ist meine Grenze. Oder sagst du, es fällt dir eher schwerer?
Ich glaube, ich bin gerade bei zum Beispiel meiner Schwester voll allergisch, wenn man gegen sie irgendwie die Grenze überschreiten würde. Das fällt mir auch leichter, da dann einzugreifen als bei mir selbst. Ich glaube, ich kann da meine Grenzen auch ziemlich gut verschieben und eben das irgendwie mit mir dann ausmachen oder einfach als falsch abtun. Tun wahrscheinlich sehr viel, was sie betrifft. Und sonst, weiß ich gerade gar nicht.
Spricht sehr für deine Familie.
Aber es ist auch schwer, das so aus dem Stegreif jetzt, glaube ich.
Sich ja, also dir, was euch gerade so einfällt.
Ich habe gelernt, dass ich so Kommentare übers Aussehen ganz gut, also kann ich mittlerweile ganz gut sagen, so hey, uncool. Weil nur weil jemand abgenommen hat, halt ich ja nicht, dass es einem super geht, eher im Gegenteil meistens. Aber es gibt auch Themen da, das ist dann irgendwie so sensibel, da will man dann vielleicht das nicht weiter aufreißen.
Ja. Bei mir ist es häufig so, dass ich habe einfach Themen, da stelle ich ein bisschen auf Durchzug. Da denke ich, ja, das sind Themen, die kommen immer wieder. Ich habe versucht, drüber zu reden, versucht, das auszudiskutieren. Das hat nicht funktioniert. Also sage ich dann einfach, ja, ich weiß ja, was kommt und lass das so vorbeigehen und dann war es das auch lieber.
Ja. Ich habe das bei politischen Dingen.
Genau, bei politischen Dingen häufig.
Die gerade ja in der Familie irgendwie sehr auseinandergehen können. Und da ist es, glaube ich, oft ratsam, nicht groß zu diskutieren, weil man, glaube ich, nicht viel bewegt, außer dass das Familienessen dann sehr in schlechter Stimmung endet.
Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht je nach Härtegrad.
Ja. Yeah.
Wenn man merkt, es geht so krass auseinander, dass man sich total unwohl fühlt, dass gar nicht mehr passt, weil es irgendwie so viele Lebensbereiche betrifft. Nützt am Reden noch was?
Ja.
Und dann ist
Schweigen.
Vielleicht, ja.
Und dann ist ja auch generell Konflikt innerhalb der Familie, weil wir vorher schon drüber geredet haben, dass Familie im Gegensatz zu freundschaftlichen Beziehungen halt immer diese Hierarchien haben, dass Familien ein Gefälle haben. Das macht ja dann auch Streit innerhalb der Familie schwierig, weil man selbst ja auch. Genau, man ist ja immer irgendwie weiter oben oder weiter unten gefühlt zumindest in diesen
Diskussionen. Und wahrscheinlich auch so übers Leben gesehen in gewissen Aspekten, denke ich.
Ja, man nimmt so übers Leben so diese so verschiedene Rollen in der Familie ein, ne? du bist ja Sohn, du auch. Also ja, wissen wir ja jetzt.
Haben wir das schon mal geklärt.
Das haben wir geklärt.
Auf der Buchmesse, ich erkläre es kurz den Menschen, die es nicht wissen. Es gab auf der Buchmesse ein sehr schönes Interview und bei denen haben Kevin und Nelio herausgefunden, dass sie beide Söhne sind. Toll.
Toll.
Aber ihr seid ja auch. Nee, ihr seid nur Söhne.
Wir sind auch
und Enkel.
Und Brüder. Und Brüder sind wir auch beides. Ah, ja. Mit der jüngeren Schwester.
Ah,
ja. Okay. Das sind wir auch beides.
Ja. Und ich bin kein Sohn, aber ich habe einen Sohn. Das macht mich halt zur Mutter. Ja. Und da verändert sich das auch noch mal ganz wild auf einmal.
Hat man jetzt nicht beide Rollen inne als Tochter und Mutter?
Auf einmal verändert sich auch so dieser Stellenwert von Familie. Es macht so Sinn auf einmal, so, dass Familie wichtig ist. Und davor ist es so, ja, okay, dann komme ich halt zum Osterbrunch oder so. Und dann hat man plötzlich Kinder. Das ist so, du musst jetzt hier zum Osterbrunch spitzen, das ist mir wichtig. Oder so ähnlich halt. Aber genau, diese Entwicklung der Bedeutung, wenn die Rollen irgendwie tauschen und so, ist es ganz interessant und nimmt man auch so subtil ja eher wahr.
Wir hatten fast ganz am Anfang, als wir über die Bedeutung der Familie gesprochen haben heute und in Zukunft, da hast du ein Stichwort genommen, das bei uns auch in der Diskussion gefallen ist, nämlich Patchwork-Familie. Und wir haben nämlich über nicht klassische Familienmodelle gesprochen. Und das ist ja auch etwas, das, ja, Patchwork-Familie gibt es jetzt doch schon eine Weile. Ich würde sagen, so seit den 60er, 70er Jahren ist das etwas, was kommt und mittlerweile schon relativ in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aber es gibt ja ganz viele. Es gibt ja auch mehr Generationenfamilie, in denen genau eben dann die älteren Generationen nicht irgendwo in ein Pflegeheim gebracht werden. Manchmal sind das ja auch dann Mehrgenerationenhäuser, in denen das eigentlich nicht mal Familienmitglieder sind, aber dann quasi wie eine Familie gelebt wird. Und das ist auch irgendwie ganz spannend, dass man also Familie als solches ja irgendwie auch anders verstehen kann. Vielleicht ist da auch eine Chance, irgendwie Familie neu zu denken.
Ja, ich finde es spannend, dass da ja eigentlich gezeigt wird, dass Familie eben auch nur ein Konstrukt ist. Irgendwie, dass es nicht was Gegebenes ist und dass sich die Familie als solches auch verändert, dass es eben nicht mehr vielleicht nur diese Kernfamilie gibt, sondern dass man sich eben in so Familiengemeinschaften, die sich so mehr Generationenfamilien wieder auch rückbesinnt auf, wie die Familie vielleicht gelebt wurde vor Hunderten von Jahren. Und dass es aber dann auch neue Modelle gibt, die es so noch nicht gab, in der eben dann zum Beispiel, ich kenne jemanden, der mit seinem Partner und ihrer besten Freundin zu dritt ein Kind haben und das zu dritt aufziehen, auch in so einer Wohngemeinschaft, in der irgendwie 12 Leute wohnen in dem Haus. Und das würden sie, glaube ich, auch als Familie bezeichnen, dieses ganze Haus, obwohl da biologisch keine Verknüpfung steht.
Ja, das ist ja quasi eine Kommune, so wie halt, wie wir es so aus den Studentenprotesten aus den späten 60er Jahren kennen, also wie das so entstanden ist. Und das ist ja irgendwie wahrscheinlich schon auch eine Familie.
Und ich kann mir vorstellen, dass so solche Familien auch glücklich sind, weil sie eben sich so dafür entschieden haben, zusammen zu sein. Und gerade wenn es so um Kinder geht, je mehr Menschen es gibt, die auf so ein Kind oder auf die Kinder aufpassen können, wenn so alle gemeinsam das Kind großziehen, ist es einfach sehr entlastend. Und das kann ja nur gut sein fürs Kind, wenn die Eltern entspannt sind oder wenn es denen gut geht, wenn die auch ihr Ding so machen können. Das ist, glaube ich, sehr positiv für die Familie, die dann, also auch für diese Kernfamilie, Mama, Papa, Kind oder Papa, Papa, Kind.
Ja, das ist, glaube ich, auch gerade so diese Zersplitterung ist in der Familie, kommt ja auch daher, dass es eben die Familie immer mehr zusammengeschrumpft ist auf diese Kernfamilie und man dann die Dinge auslagert, die früher oder in anderen Gesellschaften halt die Großeltern übernommen haben oder eben Tante, Onkel oder so. Und weil wir ja jetzt heutzutage wirklich so ein bisschen abgekapselt da leben und die Eltern arbeiten müssen,
ja,
kommen die Kinder den Krippen und sonst wohin.
Aber das finde ich auch wieder spannend. Wir haben vorher kurz drüber geredet. Das ist ja vor allem in unseren Breiten, gerade in unserem Kulturraum so.
Ja.
Und das ist in anderen Kulturräumen ganz anders. Und das, dazu muss man gar nicht so weit gehen, weil ich bin ja, wie ihr wisst, halb Ire. Und ich habe vorher erzählt, meine irische Familie ist da komplett anders. Die gehen bis heute jeden Sonntag gemeinsam Mittagessen, also Nachmittag, den Sunday Roast essen. Mit, also früher, ich erinnere mich als Kind, da war mir, da habe ich keine Ahnung, 20 plus Leute, die da immer hingegangen sind. Die gehen einmal pro Jahr oder einmal alle 2 Jahre in großen Gruppen gemeinsam in den Urlaub. Sie treffen sich irgendwie einmal pro Woche in einem Pub und da kommen halt auch teilweise, das sind Vater, Sohn, Cousins, Großcousins, Onkel, Nichten, alles ist da irgendwie mit dabei. Und das ist so ganz normal, dass das halt so, die Familie ist da so ein großer Clan. Und das macht dann ja auch das alles quasi ganz anders. Und die, du hast ja auch einen anderen Background ein bisschen. Du hast ja auch noch einen ungarischen Background. Und ist da das auch anders mit der Familie?
Ich weiß das leider gar nicht so ganz, weil meine Familie 1956 ja in die Schweiz geflohen ist. Und in dieser Zeit sind ganz viele geflohen. Und jetzt meine Familie auch hat sich wirklich so verteilt über die Welt. Die sind so scattered. Und viele sind in die USA gegangen. Und dort sehe ich das auch, dass dort meine Cousins und Cousinen wirklich auch in so fast bisschen Familiengemeinschaften wohnen und eben auch zum Beispiel dann im Sommer 2 Wochen zusammen Strandurlaub machen und so. Aber wirklich in Ungarn geblieben sind nur ganz wenige. Das ist eigentlich wirklich nur noch eine kleinere Familie. Sind dann gewisse zurückgekehrt, mein Großonkel zum Beispiel. Und der hat aber sonst eigentlich eben nur so eine Wahlfamilie um sich rum, aber keine wirklich biologische Familie in Ungarn. Deshalb kenne ich das eigentlich nur so von der Seite meiner Mutter, von der deutschen Seite, aber das ist ja dann schon eben sehr ähnlich wie in der Schweiz. Deshalb kann ich da aber gar nicht so viel dazu sagen, wie das sonst in Ungarn ist.
Und wie ist es bei Lazar? Bei den Lazars?
Welche Bedeutung hat da?
Da ist es schwierig. den würde vielleicht mal, ja, wobei, also die Familie dort ist wirklich geprägt von diesem Schweigen, das man, glaube ich, gerade von früher sehr kennt und jetzt in unserer Generation so ein bisschen sich in Auflösung befindet, zum Glück, dass man wieder über Probleme sprechen kann. Es gibt eben keine Reibung, die Reibung darf es gar nicht geben und deshalb kann es auch keine Veränderung geben in der Familie und den Strukturen. Und gleichzeitig ist es einfach von der Gesellschaft da so stark geprägt, dass es wirklich gar keinen Raum gibt für Veränderung.
Mhm.
Ja. Und gerade die Hierarchien noch sehr viel stärker sind.
Ja.
Und die Kinder einfach da sind, um zu gehorchen. Zu lernen.
Das große Schweigen, das passt ja wirklich auch sehr gut so in die Familie rein. Was würdest du sagen bei Laza, wer ist am meisten und wer am wenigsten Familienmensch von den Leuten, die du in deinem Buch porträtiert hast?
Imre ist ganz klar am wenigsten Familienmensch. Das ist der Onkel, der den Verstand verliert und sich auch, er wird aus der Familie gedrängt.
Ich wollte gerade sagen, er ist ja nicht, vielleicht gar nicht freiwillig.
Das stimmt. Es ist ein bisschen beides. Er müsste nach dem Tod ihres Vaters das Familienerbe eigentlich weiterführen und da entzieht er sich bewusst, dass diese Rolle liegt ihm nicht. Und gleichzeitig wird er dann eben aber auch aus Scham, dass er den Verstand verliert, aus der Familie gedrängt. Aber diese Rolle, ja, ich weiß nicht, ob sie ihm liegt. Es gibt dann wieder eine Annäherung in den späteren Generationen. Und am meisten Familienmensch, das ist schwierig. Ich glaube, viele der Figuren würden gerne sich mehr in die Familie eingeben und wissen auch, wie sie das anstellen müssten, aber es gelingt ihnen irgendwie nicht. Es gibt ja so Ansätze, dass dann zum Beispiel Lajos sich in Therapie begibt, was ja damals sehr, sehr unüblich war, und sich da irgendwie auch einen Schritt in die richtige Richtung macht, aber auch das ist dann eben schwierig. Ja.
Also wir könnten hier noch sehr lange weiterreden, finde ich, aber ich finde, das ist ganz schön, mit den Lazars zum Ende zu kommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Nilio,
gerne
bei uns vorbeizuschauen.
Ja, vielen Dank. Es war ja wahrscheinlich eine sehr wilde Woche jetzt für dich.
Ja.
Ja.
Aber es ist schön hier. Gerne.
Schön. Ja, danke und dir weiterhin eine gute Zeit auf deinen Lesereisen. Und wir sehen uns ja bestimmt dann wieder.
Ja.
Recap.
Sehr spannendes Gespräch. Ich fand auch jetzt am Ende, dass wir nochmal auf das Buch zu sprechen gekommen sind, sehr spannend, weil ja Familie da auch so wichtig ist.
Ja.
Bei Lazar.
Und auch irgendwie schön, dass wir vermutlich alle drei unterschiedliche Familiengeschichten haben oder so unsere eigenen Struggles so mit Familie haben. Also ich glaube, unsere Familien unterscheiden sich wahrscheinlich alle sehr voneinander.
Ja.
Und
das war ein ganz gutes Panoptikum irgendwie, hat man das Gefühl, weil es schon drei sehr verschiedene Sichten auch dadurch waren, weil wir sehr verschiedene Histories haben, sehr verschiedene Geschichten mit unserer Familie, auch herkunftsmäßig.
Ja.
Ich fand auch ganz toll, dass wir dann nochmal auf Kommune und Patchwork-Familie zu sprechen kamen und wie sehr das halt Familie auch irgendwo durch auch ein soziales Konstrukt, ein gesellschaftliches Konstrukt ist, wo man sich das ja selber so ein bisschen neu bauen kann.
Ja, voll. Ich hoffe, dass das immer mehr Menschen so für sich erkennen, dass sie ihre Familie, sich entscheiden können für ihre Familie.
Total.
Und dass sie da nicht so gefangen sind darin. Und gerade so zur Weihnachtszeit hört man das ja häufig, dass die Menschen nicht zu ihrer Familie wollen. Oder nach Weihnachten erzählen sie die wildesten Geschichten, was sie alles irgendwie mit sich machen lassen mussten. Ich wünsche mir sehr, dass da immer mehr Menschen erkennen, dass sie ihre Grenzen sehr wohl haben dürfen in ihrer Familie, dass sie die auch zeigen dürfen. Ich glaube, das wäre gut für alle.
Ja, finde ich auch.
Weil warum dann mit Menschen umgeben, bei denen man sich nicht wohlfühlt? Und wenn noch eins Familie sein soll, dann soll man sich doch da wohlfühlen.
Ja. So. Soll ja quasi ein Hafen der Geborgenheit sein.
Ja.
Und das ist ja auch ganz wichtig, gerade in der Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit, aber halt auch sonst immer.
Ja. Dann freue ich mich auch schon auf die nächste Folge. Die nächste Folge geht es um Glück.
Mhm.
Und ich habe mir eine Frage oder zwei Fragen überlegt. Und zwar, bist du glücklich? Und was bedeutet Glück für dich? Oder was macht dich glücklich? Also es geht ums Glück. Und vielleicht kannst du ja schon mal überlegen. Vielleicht erinnerst du dich an ein paar Sachen im Alltag. Oh, das macht mich aber sehr glücklich.
Spannend, weil im ersten Moment klingt die Frage sehr, ja, sehr allgemein, sehr einfach. Es ist ja so eine Smalltalk-Frage. Wie geht es dir? Bist du glücklich? Aber ich gehe davon aus, dass wir da schon so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen werden. Ich werde mir das überlegen. Ich bin auch schon gespannt, wen wir als Gast begrüßen dürfen. Aber das sehen wir dann bei der nächsten Folge. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört und oder zugeschaut habt. Das war's mit unserer Folge für heute. Macht's
Bis
gut.
zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Bücher und
der Rowohlt Podcast
mit Kevin
und Lisa.